Heute ist Montag, der 27. November. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Man fühlt sich ziemlich sicher an der Wall Street. Wir haben Dezember, ein normalerweise wirklich sehr guter Monat. Und dieser Optimismus spiegelt sich eben auch in den technischen Indikatoren wider. Die Stimmungsindikatoren springen langsam auf Euphorie. Der Momentum-Indikator, der RSI, genauso wie der CNN Angst- und Gier-Index, die laufen langsam in überhitzte Niveaus. Also vielleicht bekommt die Rallye ein bisschen mehr Gegenwind. Und für mich erstaunlich, dieser riesige Spagat mittlerweile bei einigen Investmenthäusern, die mit deutlichen Zinssenkungen rechnen im kommenden Jahr und trotzdem mit keiner Rezession. Wie passt diese Lücke zusammen und ist man hier möglicherweise ein bisschen zu optimistisch? Ansonsten fokussiert man sich heute und morgen auf die Auktion von 150 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen. Ach, was war das für eine wunderbare Zeit. Thanksgiving am Donnerstag und bei uns in den USA beginnt Weihnachten ja immer sehr früh. Heißt also, wir haben an diesem Wochenende schon den Weihnachtsbaum besorgt. Wetter war bis auf gestern wirklich fantastisch. Eine so schöne, ruhige Zeit. So, jetzt starten wir also wieder in die Woche durch. 4 Wochen in Folge kontinuierlich Kursgewinne im Dow Jones, im Nasdaq, im S&P. Der Nasdaq mittlerweile allein im November 10,3% im Plus, der S&P über 9% auf der Gewinnerseite. Ein großes Thema bei mir heute auch in Koch Insights ist die Tatsache, dass wir bei vielen technischen Indikatoren jetzt langsam in überkaufte Bereiche hineinlaufen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Volatilität anschaut, der Angstindex, der VIX, wie man ihn an der Wall Street nennt, hat am Freitag das tiefste Niveau erreicht seit Januar 2020. Also gefühlt sind Anleger im Lager der Sicherheit. Und das reflektiert auch die Umfrage des Verbands der Privatanleger in den USA. Das Lager der Bullen ist extrem stark gestiegen und bewegt sich jetzt schon wieder über dem langfristigen Durchschnitt. Die Stimmungsindikatoren des CNN Angst- und Gier-Index, die Momentum-Indikatoren der RSI auf den S&P, der reflektiert das auch. Wobei zum Beispiel das Put-Call-Ratio noch nicht so ausgeprägte, übertrieben Angst signalisiert. Also selbst wenn wir noch ein bisschen Luft nach oben haben, technisch gesehen, laufen wir jetzt in einen Markt rein, der überkauft scheint. So, und als Gegengewicht dazu oder als einer der Auslöser dafür ist natürlich auch die Haltung der Investmenthäuser zur Wirtschaft und auch zur Inflationsentwicklung im kommenden Jahr. Und ich habe in den letzten Tagen nicht schlecht gestaunt, wenn man sich vereinzelt mal die Meinungen einiger Investmenthäuser anhört. Die UniCredit geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank bis Ende kommenden Jahres den Leitzins auf 4 bis 4,25% senken wird, also über 100 Basispunkte. Aber das ist gar nichts gegen die NatWest, immerhin neben Barclays, einer der ganz großen Banken in Großbritannien. Hier geht man davon aus, dass der Leitzins in den Vereinigten Staaten schon ab März, ab Juni schrittweise um 225 Basispunkte gesenkt wird. Und wir sehen hier in dieser Grafik auch, dass man Zinssenkungen auch erwartet für den Euroraum, genauso auch für Großbritannien. Die Ausnahme, wie schon in den letzten gefühlten 100 Jahren, Japan. Japan also bleibt hier wohl auf Kurs, müsste eigentlich den Yen stärken. Aber gut, der Yen ist eine Story für sich. Der Trade hat für mich in diesem Jahr nicht funktioniert. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wir haben also mittlerweile sehr extreme Meinungen an der Wall Street, was die Geldpolitik betrifft. 225 Basispunkte, das würde bedeuten, dass der Leitzins in den USA schrittweise von 5,25 bis 5,5 auf 3,25 bis 3,5% gesenkt wird. Naja, müsste ja voraussetzen, dass die Inflation erheblich zurückläuft und tatsächlich die UniCredit geht davon aus, dass wir in den Euro-Ländern und auch bei uns in den USA schon Ende kommenden Jahres das gewünschte 2%-Ziel erreichen. Boah, Dann mal Good Luck, Guys. Ne? Denn wenn man sich jetzt die Kommentare der Notenbanken mal anhört, letzte Woche die Notenbank von Australien, auch Christine Lagarde, dann heute die Notenbank von Großbritannien, die alle sagen, naja, die Inflation könnte sich doch als etwas hartnäckiger entpuppen, als Marktteilnehmer aktuell denken. Und die feiern jetzt schon massiv Zinssenkungen. Also ich halte das doch für sehr übertrieben, es sei denn, und dann sind so umfangreiche Zinssenkungen natürlich denkbar, wir sehen nicht nur eine abkühlende Inflation, sondern tatsächlich auch eine Rezession. Weil dann hat die Notenbank allerhand Grund, die Zinsen zu senken. Die Frage ist nur, ob das dann gut ist für die Märkte. Und da komme ich zur zweiten Komponente. Weder die NatWest noch die UniCredit sehen eine Rezession. Man geht davon aus, dass die Konjunktur an Dynamik verlieren wird, aber sie wird weiter wachsen. Also das Stichwort weiche Wirtschaftslandung. Und hier mal eine sehr schöne Grafik von Steno Research. Steno Research, guter Newsletter. Die weisen nochmal darauf hin, dass die Anzahl der Schlagzeilen, also der Medienberichterstattung zum Thema Rezession, hat den Zenit gesehen, etwa im Anfang Sommer vergangenen Jahres. Tonnenweise Geschichten, jetzt kommt die Rezession. Well, sie kam nie. Zumindest nicht in den USA. Und wir sehen jetzt aber genau das Gegenteil. Wir sehen jetzt ein Zenit bei der Anzahl der Mediengeschichten zum Thema weiche Landung und kaum noch Geschichten zum Thema Rezession. Naja, ihr wisst selber, die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Und auch wenn diese Woche jetzt wirklich keine nennenswerten Wirtschaftsdaten anstehen, okay, wir haben das Beige Book in den USA, Regionalbericht der 12 Notenbanken, dann haben wir am Freitag den PCE für den Oktober, aber die Verbraucher- und Erzeugerpreise sind ja eh für den Oktober schon bekannt. Und dann haben wir am Freitag noch den ISM der Industrie am Freitag. Alright, das sind jetzt nicht absolut unwichtige Indikatoren, aber sie sind jetzt auch nicht wirklich so ausschlaggebend. Spannend wird's dann aber schon, wenn wir in den Dezember reinlaufen. Wir haben natürlich Anfang Dezember dann die US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Wir haben am 12. Dezember die Verbraucherpreise und die FOMC-Tagung am 13. Dezember. Da ist sehr wahrscheinlich, dass Powell das Fenster für Zinsanhebung tatsächlich schließen wird. In dem Lager bin ich auch. Ich glaube auch, dass die Zinsen nächstes Jahr gesenkt werden. Ich glaube nur nicht, dass sie 225 Basispunkte gesenkt werden. Und wenn das passieren sollte, würde ich da jetzt nicht unbedingt den Champagnerkorken knallen lassen. Denn das müsste ja eigentlich bedeuten, dass wir, naja, entweder im Schlaraffenland sind, anything goes, oder die Konjunktur kühlt doch eben stärker ab, als der Markt aktuell denkt. Wir haben ganz wichtig am 4. Dezember eine Goldman Sachs Banking-Konferenz. Da werden die großen Banken vertreten sein. Und da wird die Wall Street wirklich gut hinhören. Wie steht es um die Kreditnachfrage? Wie steht es um die Bonität der Kunden? Wie steht es um die Konsumlaune der Kunden? Die Banken wissen natürlich sehr gut, was gerade in den USA in der Wirtschaft so abgeht. So, und das bringt mich dann auch schon zu Black Friday, ne, der Startschuss der Weihnachtssaison hier in den USA. Wir haben viele Schlagzeilen der Hoffnung, Rekordumsätze, 9,8 Milliarden, fantastisch, klar. Wenn du ein bisschen Wachstum hast und das letzte Jahr war schon hoch und dann, ne, wenn es von 100 auf 101 geht, ist halt Rekordniveau an Umsatz, nicht wahr? Das ändert aber nichts daran, dass insgesamt, wenn man sich die Zahlen wirklich mal vor Augen hält, das Wachstum im Vorjahresvergleich bei 2,3% liegt. Das ist eigentlich ziemlich dürftig. Und die Daten stammen von Mastercard. 2,3% insgesamt also. Wir sehen, dass der Online-Umsatz stärker läuft als die Umsätze in den eigentlichen Brick-and-Mortar-Geschäften, ne? Also in den physischen Geschäften. Da ist die Nachfrage flauer als online. Online, je nachdem, auf wen man hört, ne? Mastercard spricht von 8,5% Wachstum, Adobe von 7,5% Wachstum, dann klingt das im Großen und Ganzen zunächst einmal ganz gut. Aber schaut euch mal die Details an. Mastercard sagt, wir sehen überwiegend sehr hohe Sonderangebote, das zieht die Umsätze hoch. Was bedeutet das für die Margen? Nichts Gutes. Wir haben eine Story heute im Wall Street Journal, dass Verbraucher zunehmend die Kreditkartenlimits ausschöpfen. Die Kreditqualität lässt also nach. Wir haben Berichte von Buy Now, Pay Later. Das wurde veröffentlicht im Zuge der Adobe-Daten. Also in anderen Worten, hey, du kannst dir das zwar nicht leisten, aber es ist überhaupt kein Thema. Kauf dir das Zeug trotzdem, zahl halt später. Buy Now, Pay Later, Affirm, Marketa, Upstarts gehören dazu. Und schaut euch mal die Zahlen von Adobe an. Die Umsätze in diesem Segment sind in der Woche vom 24. im Vergleich zur Vorwoche um 47% gestiegen. Na, also ihr könnt es euch zwar nicht leisten, aber hey, ich meine, das Leben ist zu kurz, just do it, guys. Ja? Das ist das Schöne an den Amis, ne? Der Deutsche spart, wenn es ihm schlecht geht, der Ami sagt, ja, scheiß drauf, der Hund, dann gebe ich halt das Letzte auch noch aus. Ja? Lang lebe die Vereinigten Staaten, das Ding der unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? So, also aber Spaß beiseite. Wir werden heute viele positive Schlagzeilen zu dem Thema hören. Aber man muss wissen, wo die Kohle herkommt und wie die Daten insgesamt letztes Jahr ausgefallen sind. Ja? So, hier wird gerade geschrieben, Mastercard 2%, 2,3% nochmal zur Klarstellung, 2,3%, 2,5% über Vorjahresniveau die Ausgaben exklusive Autos im Vorjahresvergleich laut Mastercard. Adobe und für den Online-Bereich 8,5%. Adobe liegt bei 7,5% für das Online-Segment, So, haken wir das Thema Black Friday mal ab und kommen nochmal zu ein paar anderen Themen, die heute sich mit auswirken. Wir haben sehr viele Schlagzeilen zum Thema, naja, könnte jetzt der Waffenstillstand in Gaza noch weiter verlängert werden? Das ist natürlich positiv, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was für eine unglaubliche humanitäre Katastrophe sich in diesem Gebiet abgespielt hat. Man darf nur nicht vergessen, dass für die Kapitalmärkte das Thema Gaza schon seit Wochen kein übergeordnetes Thema ist. Es war von Anfang an klar, dass solange der Iran hier nicht mit reingezogen wird und wir sehen keine Ausweitung des Konflikts, dass das für die Energiemärkte keine übergeordnete Rolle spielen wird. Dementsprechend tue ich mich schwer mit dem Gedanken, dass, naja, wenn der Markt das von Anfang an schon so gedacht und gesehen hat, warum soll jetzt ein ausgeweiteter Waffenstillstand dann eine große Reaktion an den Energiemärkten zutage führen? Das würde ich doch eher etwas erstaunlich finden. Am Rande bemerkt, wir haben heute auch Berichte in der London Times und im London Telegraph, dass die Vereinigten Staaten und Deutschland zunehmend Druck auf die Ukraine ausüben, um ein Ende des Kriegs dort herbeizuwirken, also Verhandlungen mit Russland hier aufzunehmen. So, Öl also war letzte Woche, vor allen Dingen am Freitag, stand Öl wieder unter Druck. Wir haben heute leichte Kursverluste, die OPEC-Tagung, die am Freitag ja dann gemeldet wurde und daher auch der große Rückgang wurde verschoben vom abgelaufenen Wochenende auf diesen Donnerstag. Und es hieß also, naja, warum die Verschiebung? Gibt es da internen Konflikte? Ist man sich da nicht einig? Was bedeutet das? Also man munkelt, die OPEC Plus dürfte also erneut die täglichen Förderquoten reduzieren, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an den Energiemärkten herbeizuwirken. Wie dem auch sei, dürfte es schwierig sein, ausreichend Commitment zu bekommen, Zusagen, die quasi über Saudi-Arabien hinausgehen. Es gäbe einige afrikanische Staaten, die möglicherweise bei einer Förderquotensenkung nicht mitmachen werden. Das berichtet Reuters. Heute Morgen, Donnerstag, ist also die eigentliche Tagung. So, kurz noch ein Wort zu China. Da sind wir auch schon wieder bei der Wirtschaft gelandet. Die Industriegewinne in China für den Oktober lagen im Vergleich zum Vormonat auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Im September noch fast 12% Wachstum, im Oktober nur noch 2,7% Wachstum. Das ist ziemlich enttäuschend. Wir hören auch, dass die Beijing Stock Exchange, die dortige Börse also, größeren Aktionären börsennotierter Unternehmen ein Verkaufsverbot erteilt hat. Das sind zumindest mal Medienberichte. Und wir haben seit einigen Tagen Schlagzeilen, dass Atemwegserkrankungen in China wieder zunehmen. Die BBC berichtet allerdings, China betont, dass es sich hier um keine ungewöhnlichen oder neuartigen Atemwegserkrankungen handeln würde. Gleichzeitig berichtet CNBC, dass der chinesische Staat den lokalen Regierungen mit aufgefordert hat, die Anzahl der Fieberkliniken auszuweiten im Zuge der gestiegenen Atemwegserkrankungen in China. Ne? Also selbst wenn das letztendlich gesehen tatsächlich kein neuer Erreger ist, wir haben es hier mit einem Land zu tun, in dem das Wachstum kontinuierlich enttäuscht. Wenn in einem solchen Unsicherheitsumfeld dann nochmals ein Unsicherheitsfaktor hinzukommt, ist das natürlich nicht gerade erfreulich. Reuters berichtet übrigens, dass Apple an dem sogenannten Singles Day, an diesem Verkaufstag in China, dass Apples Produkte im Vergleich zu chinesischen Produkten schlechter abgeschnitten hat. So, jetzt haben wir das Makrobild mal abgehakt. Kommen wir mal zu den Details heute, zu den Einzelwerten. Wir haben heute also nochmal bei den Wirtschaftsdaten keine wirklich nennenswerten Daten. Verkäufe von Neubauten für den Oktober. Wir haben die Industriedaten aus Texas für den November um 16.30 Uhr eurer Zeit und nach dem Closing die Ergebnisse von Zscaler. Und ich bleibe mal bei den Ergebnissen. Wir haben diese Woche noch am Dienstag CrowdStrike, wir haben Hewlett-Packard Enterprises, wir haben Salesforce am Mittwoch, das wird wichtig sein. Es gab einige Bedenken letzte Woche, dass Salesforce zwar im abgelaufenen Quartal schlagen kann, dass man aber bei den Aussichten enttäuschen wird. Okta meldet auch am Mittwoch Ergebnisse. Hier gibt's heute negative Analystenkommentare von JMP Securities. Die Aktie wird hier im Vorfeld der Ergebnisse nur noch auf Halten abgestuft. Und wir haben Snowflake am Mittwoch und dann am Donnerstag Kroger und Dell. Bei Dell wird man gut hinhören, weil bei Best Buy, einer der ganz großen Elektro-Einzelhändler in den USA, die Verkaufszahlen, die Aussichten enttäuscht haben, im Übrigen auch im PC. Sektor. Bei Hewlett-Packard waren die Verkaufszahlen im PC-Sektor auch ein Stück weit enttäuschend. Sieht das Dell letztendlich gesehen auch, ne? Wenn man sich die Daten aus Taiwan anschaut, da gab es am Wochenende Berichte von Jefferies, dass die Chipindustrie in Taiwan eine doch nur überraschend langsamere Erholung sehen wird, als man bisher gedacht hatte. Das füttert alles in diesen Gedanken rein, dass auch der PC-Markt sich zwar erholt, aber mit einem weitaus langsameren Tempo, als man bisher erwartet hatte. Die Zahlen von Dell werden also hier dementsprechend wichtig sein. So, und ansonsten für euch heute wichtig, wir haben heute und morgen sehr viele Auktionen von US-Staatsanleihen. Heute um 18 Uhr eurer Zeit werden zweijährige Staatsanleihen auktioniert für etwas mehr als 50 Milliarden. Um 19 Uhr eurer Zeit werden fünfjährige Staatsanleihen auktioniert, auch für über 50 Milliarden. Am Dienstag folgen dann nochmal Auktionen von 50 Milliarden Dollar an Staatsanleihen. Und diese Ereignisse können immer wieder die Renditen der Staatsanleihen mit beeinflussen. Fällt die Nachfrage eher flau aus, können die Renditen der Staatsanleihen eher wieder mit nach oben geschoben werden, auch zulasten des Aktienmarktes. Bei Anleihen wird man also heute an der Wall Street besonders gut hinhören. So, bei Einzelwerten ist es so ein bisschen ruhig. Man merkt, dass viele aus dem langen Wochenende noch nicht zurückgekehrt sind. Wir haben teils Meldungen, die eigentlich auch schon ein paar Tage alt sind. Reuters, ne, diese Meldung mit Nvidia, die Aktie übrigens seit Bekanntgabe der Ergebnisse tatsächlich zumindest leicht unter Druck. Da hat man also am Mittwoch vor den Ergebnissen schon einen Rückgang gehabt von 2,5% und danach auch einen Rückgang, also knapp 5% verloren. Jetzt muss man sagen, was sind 5% bei dem Anstieg, die Nvidia in diesem Jahr hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten ja am Freitag schon Berichte, beziehungsweise schon am Mittwoch, dass man möglicherweise den neuen, für den chinesischen Markt entwickelten KI-Chip mit einigen Monaten Verspätung ausliefern wird. So, bei Twitter, und das ist für Tesla nicht ganz unwichtig, Elon Musk ist aktuell in Israel. Der rudert kräftig zurück. Ihm wurde ja vorgeworfen, antisemitische Kommentare abgegeben zu haben, beziehungsweise im Umfeld solcher Kommentare agiert zu haben. Da versucht er jetzt, das Feuer mit zu löschen. Die New York Times berichtet, dass sich die finanzielle Situation von Twitter dass die Lage schlechter sei als ursprünglich angenommen, weil sich Hunderte von großen Werbekunden entweder Werbung auf Eis gelegt haben oder in Erwägung ziehen, Werbeausgaben auf Eis zu legen. Und da habt ihr immer den Spagat zwischen Twitter und Tesla. Muss Elon Musk, wenn die Finanzlage bei Twitter so viel schlechter ist, eventuell mehr Tesla-Aktien verkaufen, als den Tesla-Aktionären recht ist? Das ist deshalb ist das Thema also nicht ganz unwichtig. Bei Disney ist es, wie man muss sagen, eigentlich immer in den letzten 12 Monaten, ne? Sorry, ne, alle Disney-Mitarbeiter nicht übel nehmen, aber wir haben jetzt wieder Kinokassenergebnisse von Wish und die Einnahmen laut Variety sind schlechter, als man erwartet hatte. Novo Nordisk steht heute an der Wall Street mit unter Abgabedruck, einer der großen Investoren, die GAM, um genau zu sein, GAM, hat in den letzten Wochen kontinuierlich Aktien verkauft. Ein sehr langfristiger Bulle eigentlich für Novo Nordisk, hat da ordentlich Geld verdient. Der Hype um die Gewichtsverlustmedikamente geht dem Investoren etwas zu weit. Also hier hat man weiter Gewinne mitgenommen. Übrigens, Tesla, nochmal den Bogen zurück, wird am Donnerstag in den Schlagzeilen stehen. Am Donnerstag ist der Cybertruck Delivery, der Auslieferungsevent, dort. Das sind natürlich dann positive Ereignisse, da wird man auch mit hinhören. So, und ansonsten in erster Linie Up- und Downgrades und auch sehr wenige wirklich wichtige. Wir haben JP Morgan, die sagen, das Verlustrisiko bei Pfizer ist jetzt nur noch limitiert. Kursziel $34, Aktie wird mit neutral eingestuft. Wir haben Synopsys, die auch diese Woche Zahlen melden. Hier sinkt die KeyBank das Kursziel, hier hebt die KeyBank das Kursziel an von $540 auf $600. Okta habe ich schon erwähnt, Gap Stores, Cowen hebt das Kursziel auf $15 an. Wir haben RBC zu Lowe's, das Kursziel wird hier leicht reduziert von $194 auf $190. Und wie immer findet ihr die Details von allen Up- und Downgrades, Koch Insight und was alles noch dazu gehört, in dem Abo der Opening Bell Plus. Werbung in eigener Sache, das muss ich hier immer dann sagen. Ne? Ja, Herr Koch, hat's immer noch nötig, hier Werbung zu machen, schreibt ja einer. Kann er noch nicht vom Trading leben? Ja, oh Gott, ich sagte, das Leben ist so bitter für mich. Ich bin wirklich noch drauf angewiesen. Ja, also, wenn ihr mich dabei unterstützt, ne, dass jetzt Weihnachten noch Butter aufs Brot kommt, würde ich mich freuen. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.